hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de und ich steige heute mit einem Fallbeispiel ein, das uns diese Folge begleiten wird. Es ist der Fall eines 46-jährigen Patienten. Seit mehreren Wochen sind verschiedene Symptome bei ihm aufgetreten, darunter zum Beispiel eine Halsentzündung, Aphten im Mund, Entzündung im Knie, eine Nasenentzündung und auch Fieber. Das Fallbeispiel gibt es auch zum Nachlesen im Vorbereitungskurs zur Facharztprüfung Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Und mein heutiger Gast, Privatdozent Dr. Maximilian Christopheit, hat das Fallbeispiel mitverfasst und ist jetzt auch mit mir hier in unserem virtuellen Podcaststudio. Hallo.
Hallo Frau Asfalk, schön, dass ich da sein darf.
Sie sind Oberarzt am Zentrum für Onkologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und arbeiten am Universitären Cancer Center in Hamburg. Ihre Expertise verrät natürlich, gemeinsam mit dem Titel der Folge, in welche Richtung es im Fall weitergeht. Wir haben hier vielfältige Entzündungszeichen und auch Fieber. Reichen denn diese Symptome aus, dass man an eine schwerwiegende Grunderkrankung denken sollte? Was würden Sie niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen raten bei einem solchen Patienten, wie man weiter vorgehen sollte?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die gut beleuchtet, vor welchen Situationen und vor welchen Fragestellungen wir in der wirklichen Situation oft stehen. Der Fall, den der liebe Kollege Matthias Bertram und ich zusammengeschrieben haben, ist ein wirklicher Fall. Dieser 48-jährige Patient ist mit völlig unspezifischen Allgemeinsymptomen bei Herrn Bertram in der Praxis durch den Hausarzt, die Hausärztin vorgestellt worden. Die Allgemeinsymptome dauerten allerdings bei diesem Patienten schon insgesamt 8 Wochen an. Und diese von Ihnen gerade ja schon gestreiften Symptome wie Halsschmerzen wurden immer schlimmer. Der Patient klagte über Müdigkeit und irgendwann entwickelten sich orale Aphten. Die Hausärztin hat eine sehr, sehr günstige Untersuchung durchführen lassen, nämlich ein maschinelles Blutbild. Und dieses Blutbild und auch insbesondere deswegen haben wir diesen Fall herausgesucht. Dieses Blutbild war cum granosalis unauffällig. Mhm. Der Patient hatte ganz normale Leukozytenzahl, einen ganz geringfügig erniedrigten Hämoglobingehalt und eine ganz normale Thrombozytenzahl. Allerdings waren die Erythrozyten bei diesem Patienten makrozytär und hyperchrom. Das sehen wir bei B12-Mangel, das sehen wir bei Folsäuremangel, das sehen wir bei Alkoholismus, alles Dinge, die bei dem Patienten kein Punkt waren.
Also wie so oft, eine gute Anamnese ist natürlich wichtig für die differenzialdiagnostische Einschätzung.
Mhm. Eine weitere Untersuchung, die dann eben sehr oft einfach nicht gemacht wird, weil sie auch wirklich Spezialistinnen und Spezialisten verlangt, ist ein manuell durchgeführtes Differentialblutbild, ManuDiff, wo wirklich mikroskopisch und nicht nur durch die Maschine untersucht wird, welche Zellen liegen im peripheren Blut denn vor. Die Maschine, das MaschinenDiff unterteilt zwischen Größe und Granularität. Da können zum Beispiel Monozyten so aussehen wie Blasten, wie krankhafte Zellen bei der Leukämie. Und bei diesem Patienten war aber auch sogar das manuell durchgeführte Diff relativ unauffällig, außer diesen 3% Blasten, die man peripher sah und die dann nicht weitergingen, so wie bei Reizformen zum Beispiel in andere Vorformen der granulozytären Reihe. Und der Patient hatte auch eine ganz geringe Eosinophilie. Aber wie gesagt, also wenn man sich diesen Fall so anguckt im Nachgang, ist das eben auch ein sehr gut verlaufender Fall, wo der Patient eben sehr zügig dann zu Spezialisten gesandt worden ist.
Okay, also in anderen Fällen wäre er eventuell nicht unbedingt direkt weiter überwiesen worden, weil das Blutbild auf den ersten Blick unauffällig war?
Das wissen wir im Nachgang oft nicht, weil diese Kinetik entzieht sich uns. Menschen schleppen sich ja mit verschiedenen Erkrankungszuständen durchaus auch weit, wollen es selber nicht wahrhaben, mitigieren ihre Beschwerden, schieben die Beschwerden auf irgendetwas anderes. Zudem muss man sagen, dass was der Patient letztlich am Ende des Tages als Diagnose hatte, ist wirklich selten. Was ich gerade gesagt habe, damit möchte ich auch einen Punkt setzen und mich distanzieren von der Kritik an Kolleginnen und Kollegen, die sowas vielleicht in Anführungszeichen übersehen. Gerade dieser Fall macht deutlich, dass hinter unspezifischen Allgemeinsymptomen oft eine schwere Erkrankung stehen kann und dass dann die Kinetik und das Beherzte vielleicht doch einmal eine weitergehende Diagnostik durchzuführen, oft zum Erfolg führen kann, aber auch eben oft ohne diagnostische Ergebnisse verbleiben kann.
Was der Patient ja auch hatte, war einen ungewollten Gewichtsverlust von 2 bis 3 Kilo. Ist das denn auch ein Hinweis, wo Sie sagen würden, das kann auch nochmal unterstützend einen dazu auffordern, dass man da nochmal genauer hinschaut?
Bei dem Patienten ja, weil das ein lebenszugewandter, jovialer Typ war, der gerne auch mal über Hunger gegessen hat. Und wenn dann das Gewicht nicht drauf bleibt und er nicht zunimmt, obwohl er in der letzten Zeit eher ein Problem hatte, sein Gewicht zu reduzieren und auf einmal abnimmt, ohne sein Verhalten geändert zu haben, dann würde ich aufhorchen.
Sie haben jetzt schon gesagt, es waren im ersten Blutbild keine eindeutigen Werte. Wie ging es denn dann weiter? Also wie kamen Sie dann letzten Endes zur klaren Diagnose?
Wir haben uns aufgrund der Kombination letztlich der erhöhten Erythrozytenindizes bei der Anämie, also bei einer makrozytären hyperchromen Anämie, bei einem ausgeglichenen Substrathaushalt, also kein Vitamin B12-Mangel, kein Folsäuremangel, auch kein Alkoholismus, dafür entschieden und quasi leitend war die Anämie zusammen mit den 3% Blasten im manuell differenzierten Blutbild eine Knochenmarkpunktion durchzuführen. Und da sah man wirklich eine deutliche Infiltration des Knochenmarks mit myeloischen Blasten. Und damit stellte man sehr, sehr schnell die Diagnose einer zunächst mal akuten Leukämie und dann war es am Ende des Tages eine akute myeloische Leukämie.
Vielleicht erklären Sie einmal so zum Hintergrund, was denn genau bei der akuten myeloischen Leukämie passiert und wieso gerade die Blasten Sie auch haben aufhorchen lassen und vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen hämatologischen Neoplasien, die im ersten Blutbild ähnlich aussehen können.
Bei den akuten Leukämien kommt der Namensbestandteil akut von der klinischen Präsentation, dass das schnell auftritt. Es gibt verschiedene Definitionen nach WHO, nach ICC, je nach Klassifikation mehr als 10% oder mehr als 20% Myeloblasten, also die Blastenzahl im peripheren Blut, / Knochenmark. Da gehören gewisse genetische Veränderungen mit hinein, die auch bei sehr wenig vorliegenden Blasten die Diagnose einer akuten myeloischen Leukämie zustande kommen lassen können. Die chronische myeloische Leukämie ist komplexer definiert. Gibt es auch verschiedene Formen, die chronische Form und die Akzeleration. Und das ist, glaube ich, in einem Podcast sehr schwierig, das komplex darzustellen. Aber das ist so über den Daumen gepeilt einmal die Antwort.
Aber um nochmal auf die Pathogenese genauer einzugehen, also wie genau und warum gelangen denn die Blasten in unser Blut bzw. in unser Knochenmark?
Die akute myeloische Leukämie entsteht dadurch, dass das Gleichgewicht zwischen der Zellausreifung und der Zellteilung zugunsten der Zellteilung und zulasten der Ausreifung verschoben wird. Und zwar auf einer sehr frühen Stufe der Zellentwicklung. Die hämatopoetische Stammzelle kann in Leukozyten, Thrombozyten und Erythrozyten ausreifen. Unter den Leukozyten gibt es Lymphozyten, Granulozyten und noch weitere ganz verschiedene. Und die Stufe, auf der die sich entwickelnde Zelle einen Zugewinn an Proliferationskapazität und einen Verlust an Differenzierungskapazität gewinnt, die wird bestimmen, was wir für eine Leukämie vorliegen haben. Catriona Jamieson hat das Anfang der 2000er zum Beispiel bei der CML gezeigt, dass da eine späte Progenitorzelle entartet. Wir wissen von den akuten Leukämien verschiedenster Arten die verschiedenen Punkte, an denen die Entartung stattfindet, die Transformation stattfindet. Also die Zelle Proliferationseigenschaften gewinnt und Differenzierungseigenschaften verliert. Und die Stöchiometrie zwischen Proliferation und Differenzierung und der Punkt, an dem die Stammzelle entartet, bestimmt, was wir am Ende des Tages für eine Leukämieform vorliegen haben. Ob das eine akute Leukämie ist, ob das eine chronische Leukämie ist, ob das eine lymphatische oder eine myeloische Leukämie ist.
Und deswegen, weil die Zelle sich mehr in Richtung Proliferation entwickelt, sehen Sie dann auch mehr Blasten im Blut.
Korrekt, die Blasten überschwemmen dann irgendwann das Knochenmark. Wir stellen uns das so vor, dass die Hämatopoese, die wir im peripheren Blut sehen oder die wir auch in den Organen sehen, im durchbluteten Pankreas oder im durchbluteten Muskel, die Hämatopoese kommt aus dem Knochenmark, wird in verschiedenen anderen hämatopoetischen Organen wie der Leber, der Milz, den Lymphknoten mitgeprägt, mitverändert, auch in der Zusammensetzung und in der Qualität mitverändert. Die Zellen werden aus dem Knochenmark in die Peripherie abgegeben und es gibt irgendwo eine Blut-Knochenmark-Schranke, so stellen wir uns das vor. Und die Blasten werden retiniert und reifen im Knochenmark aus. Es sei denn, die reifen eben nicht mehr aus, sondern proliferieren wie verrückt und überschwemmen das gesamte Knochenmark mit diesen unreifen Formen. Und damit werden sie dann auch in die Peripherie abgegeben. Und deswegen sind auch bei dem Patienten, den wir hier als Kasuistik ausgewählt hatten, noch 63% Segmentkernige im peripheren Blut zu finden, weil die noch nicht untergegangen waren. Er wurde noch zu einem frühen Zeitpunkt der Erkrankung vorstellig und diagnostiziert. Eine Woche später hätten wir vielleicht nur noch 17% Segmentkernige, aber stattdessen 40% Blasten im peripheren Blut gesehen. Mhm. Das sehen wir durchaus auch.
Braucht es eigentlich unbedingt immer eine Knochenmarkpunktion oder kann man vieles auch über das periphere Blut bestimmen?
Wenn Sie sicher sind, dass Sie eine de novo akute Leukämie vorliegen haben und Sie haben peripher suffizient Blasten, kommen Sie wahrscheinlich ohne Knochenmarkpunktion auch zu einer suffizienten Diagnostik. Ich würde mal eine anschließen, weil wir gerne wissen wollen, ob das Mark zum Beispiel fibrotisch ist, ob nicht vielleicht doch eine Vorläufer-Neoplasie, zum Beispiel eine chronisch myeloproliferative Neoplasie, die dann assoziiert wäre mit einem schlechteren Outcome, mit der dringenderen Notwendigkeit einer allogenen Stammzelltransplantation, ob die nicht vielleicht doch vorgelegen hat. Und das würden wir am Knochenmark an der Fibrose erkennen.
Patientinnen und Patienten mit einer AML sind ja auch infektionsgefährdet. Wie erklärt sich das denn pathophysiologisch?
Die Patienten mit Leukämien haben zum einen quantitativ, aber auch qualitativ nicht mehr suffiziente Zellen, die die Infektabwehr bewerkstelligen könnten. Die haben eine Lymphopenie, die haben eine Monozytopenie, die haben eine Granulozytopenie vor allen Dingen, weswegen sie Kandidaten für Infektionen mit bakteriellen, fungalen, aber auch viralen Erregern sind.
Das heißt, bei einer akuten Leukämie ist dann auch wirklich schnelles Handeln notwendig? Also bei den Patienten hat man es ja zum Glück frühzeitig erkannt und es ist auch gut verlaufen. Aber wie schnell muss man denn reagieren? Also wie gefährlich kann eine AML sein?
Kurzfristig sind Menschen mit einer akuten myeloischen Leukämie vor allen Dingen durch die Tumorlyse bedroht. Wir haben einen sehr, sehr hohen Zellumsatz. Wir haben klassische Probleme der Tumorlyse, die jetzt auch im übrigens gerade erschienenen dritten Facharzt-Training-Sonderheft von den Kollegen Alsdorf und Weller sehr schön beschrieben worden sind. Einer Hyperkaliämie mit einer Hyperphosphatämie, Hypokalziämie, mit einem Nierenversagen, mit einer Hyperurikämie. Das ist ein Problem. Ein weiterer, also eine Elektrolytverschiebung und ein Nierenversagen und Volumenprobleme infolge einer Tumorlyse. Abgesehen davon, dass das kardiale Probleme, muskuläre Probleme nach sich ziehen kann. Wir haben das Problem der Blutungen und der Thrombosen durch eine teilweise komplett derangierte Gerinnung mit einem enormen Verbrauch an Gerinnungsfaktoren, teilweise fast komplette Afibrinogenämie. Und es gibt komplexe Thrombosen bei, paradoxe Thrombosen bei Thrombozytopenien. Es gibt eben, wie gerade schon erwähnt, profuse Blutungen, insbesondere bei den akuten myeloischen Leukämien von der M3, Translokation 15-17 positiven. Da haben die Kollegen Harasti und Vogel auch im ersten oder zweiten Trainingsheft einen schönen Bericht dazu geschrieben. Es gibt diese Infektneigung, die auch wirklich zu drastisch verlaufenden, fulminanten Sepsis und fungalen Infektionen führen kann. Und es gibt weitere große Probleme, Mukositiden, diese Aften, die auftreten infolge der Granulozytopenie vor allen Dingen.
Wie ging es denn dann im Fallbeispiel weiter? Was schauen Sie sich weiter an, wenn klar ist, es liegt eine akute myeloische Leukämie vor, um dann eben auch zum Beispiel zu entscheiden, welche Therapie ist jetzt angezeigt?
Die akute myeloische Leukämie wird im Rahmen von Studien oder auch außerhalb von Studien mit einer zügigen Induktionschemotherapie behandelt. Und je nach genetischer Subform passen die Patientinnen und Patienten eher in die eine oder in die andere Studie und erhalten eher zu einem sogenannten 7+3. Das sind 7 Tage Cytosin-Arabinosid und 3 Tage von einem Anthracyclin. Die kriegen je nach genetischer Subform noch das eine oder das andere Medikament hinzugegeben. Aber im Grunde ist es seit einiger Zeit in der Therapie der akuten myeloischen Leukämie dieses klassische 7+3 Backbone. Wir haben bei den älteren und unfitteren Patienten seit einiger Zeit die Option, mit hypomethylierenden Agenzien, also 5-Azacitidine oder Dezitabine, gegebenenfalls auch kombiniert mit einem BCL-2-Inhibitor Venetoclax, zugelassen zu therapieren.
Ich vermute auch weil die Erkrankung so selten ist, würden Sie auch immer empfehlen, dass man an ein Zentrum weiter überweist, wo dann auch wirklich die Expertise vorhanden ist?
Das ist mit Sicherheit richtig. Das ist eine diffizile Therapie mit verschiedenen Stellschrauben. Insbesondere sind diese Menschen gerade in der Induktionschemotherapie sehr lange aplastisch. Das verlangt neben der Expertise einfach auch, also neben den apparativen Voraussetzungen, um die entsprechende Diagnostik durchzuführen, neben der Anbindung an eine Studiengruppe, verlangt das eben auch nach einer entsprechenden personellen Besetzung in der Pflege und auch einer entsprechenden Qualitätsausrichtung, also Spezialisierung in der Pflege.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Therapie eingestiegen. Ich würde aber ganz gerne nochmal zurück zur Diagnostik kommen. Gibt es denn, ich sag mal, diagnostische Fallstricke, die so eine Diagnose zum Beispiel unnötig verzögern, wo Sie sagen, da kann man drauf achten, um die Betroffenen so schnell wie möglich an die richtige Stelle zu bringen?
Ich halte das für ganz schwer zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Diese Erkrankung ist so giftig. Ich habe junge, fitte Menschen verloren, bevor die Diagnose stand, und wir haben es uns im Nachgang angeguckt und wir haben keinen Fehler gefunden, den wir hätten anders machen können. Diese Erkrankung kann so schnell verlaufen, so fatal ausgehen, dass es schwierig ist, da von diagnostischen Fallstricken zu sprechen. Ich erinnere da insbesondere an einen Studenten, der 5 Uhr morgens Kopfschmerzen hatte, 1 Uhr mittags tot war. Und um 2 Uhr mittags wussten wir, dass es eine akute Leukämie war. Und wir haben selbstverständlich eine MM-Konferenz durchgeführt und alle Beteiligten an den Tisch geholt. Und es ist sofort eine akute myeloische Leukämie M3 gedacht worden, die es dann auch war. Und er war am Tag vorher bumperlgesund.
Verrückt.
Ja.
Vor allem ist die AML ja auch selten in diesem jungen Alter, oder?
Ja, genau. Das ist auch selten in dem Alter. Der Fallstrick per se ist erstmal die Erkrankung selber, ne?
Mhm.
Wir haben auch wenig Risikofaktoren. Bei zum Beispiel den Bronchialkarzinomen ist es relativ klar, dass es der Nikotinabusus ist als starker Risikofaktor. Bei den Leukämien haben wir so ein bisschen die Strahlung und so ein bisschen das Benzol. Aber ehrlich gesagt, unsere Leukämiepatienten sind auch nicht nur Tankwarte, die ohne Handschuhe tanken. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer, seinen Fuß in die Tür zu kriegen, wenn eine akute Leukämie im Raum steht.
Also es gibt keine Risikofaktoren, außer vielleicht das Alter, oder? Also denn umso älter, umso höher sind ja auch die Fallzahlen.
Ja, das ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Ich glaube, mit dem Erkrankungsgipfel um und bei 72, kann auch 65 sein, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ja, das ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Die älteren Menschen werden immer besser behandelbar, weil die Behandlung auch immer besser wird und die Teams immer besser werden, insbesondere eben dadurch, dass die Therapie, die Kombination aus den hypomethylierenden Agenzien mit BCL2-Inhibition, also Dezitabine oder 5-Azacitidine mit Venetoclax, da nicht mehr zu so langen Aplasien und zu so langen Krankenhauszeiten führt, ist das deutlich besser behandelbar geworden.
Die sind auch einfach zielgerichteter?
Ja, und auch verträglicher, milder und trotzdem wirksam.
Ist die AML denn eigentlich heilbar?
Ja, die akute myeloische Leukämie ist heilbar. Es gibt die Favorable Risk, die Intermediate Risk und die Adverse Risk Leukämien. Und wir haben selbst bei Adverse Risk Leukämien Menschen durch eine allogene Stammzelltransplantation geheilt. Bei den Favorable Risk, das sind vor allen Dingen die mit den Translokationen 15-17, das ist, muss man schon sagen, eine Sonderform. Die akute Promyelozytenleukämie, die ist letztlich sogar chemotherapiefrei oder frei von klassischen Zytostatika heilbar. Da kombinieren wir hochdosiertes Atra-Altransretinolsäure, das ist eine Form von Vitamin A, sehr hochdosiert mit Arsentrioxid. Inzwischen auch bei den Hochrisiko akuten Promyelozytenleukämien können wir diese Kombination einsetzen, um zu 10-Jahres-Überlebensraten von, ja, ich würde sagen, 80-85%, vielleicht in manchen Untersuchungen bis 90% zu führen. Das ist natürlich bei einer Erkrankung, wo auch viele ältere Menschen sind, schon eine gute Nummer. Mhm.
Wie würden Sie sagen, wie gut ist das Wissen über die akute myeloische Leukämie, gerade auch bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen?
Wahrscheinlich ist das Wissen doch besser, als wir so annehmen, weil das eine Paradeform, also es ist ein Paradebeispiel, um Transformation und Krebsentstehung zu erklären. Die Leukämien haben immer eine Vorreiterrolle gehabt in dem Studium von Krebs und Entartung. Die ersten Translokationen sind bei Leukämien beschrieben worden. Die Leukämie ist immer noch die Erkrankung, bei der die allogene Stammzelltransplantation einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert in der Therapie hat. Und sie dient deswegen in der studentischen Lehre als ein sehr gutes Beispiel für die Verdeutlichung von der Mechanismen von Entartung. Abgesehen davon sind Leukämie-Patienten oft eben auch auf Intensivstationen zu finden, intermittierend, weswegen zum Beispiel bei uns auch wahrscheinlich jeder Kollegin, jeder Kollege, der eine Intensivstationsrotation hinter sich hatte, 1-2 Leukämiepatienten oder auch mehr gesehen hat.
Wir haben jetzt einen Fall besprochen, der in unserem Kurs für die Facharztprüfung drin ist. Was sollten denn jetzt gerade junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch vor der Facharztprüfung stehen, aus dieser Folge mitnehmen? Also was ist das Kernwissen, was hängen bleiben sollte?
Ich bin ein großer Freund des manuell differenzierten, aber auch des maschinell durchgeführten Blutbildes. Ich komme mir da manchmal selber vor, wie so die drei Hexen bei Macbeth im ersten Akt, die am Strand sitzen und Federlesens treiben. Ich denke, man kann aus einem kritisch beäugten Blutbild zusammen mit einer kritisch erstellten Anamnese, die natürlich vorher kommt, und einer wirklich ordentlich durchgeführten körperlichen Untersuchung einschätzen, ob der Mensch, der vor einem ist, wirklich ernsthaft erkrankt sein könnte. Das ist immer schwer. Es ist immer leicht, im Nachgang zu sagen, ach siehst du, ich hab's doch gewusst. Da versuche ich mich selber auch vorzuhüten. Es sei denn, es geht um meine eigenen Entscheidungen in Retrospekt. Aber ich glaube, wir können dieses Kritische kombinieren von ordentlicher Anamnese, ordentlicher körperlicher Untersuchung und leicht verfügbaren apparativen Untersuchungen wie im Blutbild viel lernen.
Ja, viel lernen. Das können Sie auch mit den weiteren Facharzttrainingskursen auf springermedizin.de. Dort können Sie sich registrieren und das gesamte Facharzttraining ohne Abo lesen. Der Kurs auf springermedizin.de steht unter der Schirmherrschaft der DGHO, der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Oder es gibt die Option, dass Sie sich ein Sonderheft von der Zeitschrift Die Onkologie mit den neuen Fällen zuschicken lassen. Die Infos dazu gibt es dann in den Shownotes. Im Herbst 2025 kamen weitere Fälle dazu, die wirklich auch sehr lesenswert sind. Den zum Tumolyse-Syndrom habe ich zum Beispiel auch schon gelesen, fand ich auch sehr interessant. Sie, Herr Dr. Christoph Heidt, haben gemeinsam mit Dr. Christoph Oing und Professor Dr. Florian Lordig diesen Kurs zusammen herausgegeben. Nochmal vielen Dank, dass Sie jetzt einen Fall davon mit mir besprochen haben.
Danke Ihnen, sehr, sehr gern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, toll, dass Sie bei dieser letzten Folge im Jahr 2025 dabei waren. Und ich hoffe, im neuen Jahr sind Sie es auch wieder, wo wir natürlich weiter fleißig Podcasts produzieren werden. Bis dahin, machen Sie es gut. Denken Sie nach oder warten Sie, hängt die Verbindung?
Nee, ich habe gerade leise gemacht, damit wir hier das Rascheln der Nikolaus-Kekse nicht hören. Aber das müssen Sie wahrscheinlich rausschneiden.
Kann ich rausschneiden, ja.
Können Sie rausschneiden, ne?
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.